Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sören Brinkmann, guten Tag. Medias Res heute mit einer besonderen Ausgabe, in der wir über Pressefotos sprechen möchten. Fotos, wie wir sie derzeit etwa aus der Ukraine sehen. Von Kriegsverbrechen, von Soldaten, von zerstörten Städten. Es sind Bilder, die von Kriegsfotografinnen und Fotografen gemacht wurden. Und eines der bekanntesten Kriegsbilder überhaupt wurde vor genau 50 Jahren aufgenommen. Das Bild zeigt weinende und schreiende Kinder, die aus einem Dorf flüchten, das kurz zuvor mit Napalm bombardiert wurde. Auf die Kamera zu läuft ein nacktes Mädchen mit weit ausgebreiteten Armen, mit schmerzverzerrtem Gesicht und panischem Ausdruck. Dieses Bild trägt offiziell den Titel Terror of War, also Schrecken des Krieges. Oft wird es aber auch als Napalm Girl bezeichnet. Und es macht wie kaum ein anderes die Schrecken des Vietnamkrieges deutlich. Über die Entstehungsgeschichte und die Wirkung dieses Bildes möchten wir heute sprechen mit Michael Ebert. Er ist im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Fotografie und er hat gerade eine Ausstellung konzipiert zu diesem Foto, zu diesem besonderen Foto, die am 8. Juni, genau zum Jahrestag der Entstehung, eröffnet wird. Guten Tag, Herr Ebert.
Hallo, grüße dich.
Ja, wissen Sie noch, wann Sie dieses Bild zum ersten Mal gesehen haben?
Ich glaube, als junger Mensch, der sich sehr stark für Fotografie interessiert hat und noch nicht über Internet verfügte, weil es das noch nicht gab, sondern Bücher sich gekauft hat und ausgeliehen hat und angeschaut hat und auch über das Thema Kriegsfotografie, denn sicherlich ist die Kriegsfotografie eines der faszinierendsten und auch bewegendsten Kapitel der Fotografie überhaupt. Und natürlich gibt es kein Buch, in dem Kriegsbilder sind, in dem nicht das Napalmädchen abgedruckt wäre. Es ist einfach ein Icon des Mediums.
Ich habe eben gesagt, eines der bekanntesten Kriegsbilder überhaupt. Warum?
Ja, das ist immer eine gute Frage. Warum? Sicherlich, weil es einfach ein zutiefst bewegendes Bild ist. Es ist immer ja für uns, wenn Kinder beteiligt sind, denen etwas Schlimmes geschieht, ist das für uns, geht das in uns ins Mark. Es ist etwas, was uns zutiefst erschüttert, wenn wir Kinder leiden sehen. Und dieses Bild ist natürlich auch von der Bildkomposition her und auch von der Haltung dieses Mädchens, die übrigens Kim Puck heißt und auf diesem Bild nackt ist, weil sie sich die Kleider vom Leib gerissen hat, die eben gebrannt haben. Und das alles ist natürlich eine auch, muss man sagen, surreale Szene. Sie haben ein nacktes Kind in einer deutlich kämpferischen Situation sozusagen. Also da ist Qualm im Hintergrund, da läuft also Militärpersonal im Hintergrund, da sind andere Kinder. Man sieht, dass diese Kinder ganz zutiefst traumatisiert sind, dass sie verletzt sind, dass sie schreien. Und das ist in dieser ultimativen Direktheit einfach auch ein Ausnahmefoto. Nicht? Es gibt natürlich sehr, sehr viele Fotos und seit dem Zweiten Weltkrieg und natürlich vor allem in Vietnam sind jede Menge Kriegsbilder entstanden, die auch sehr hart sind. Aber das Napalmädchen ist sicherlich das Bild, was einfach auch bleibt. Ja? Hm. Sie kennen ja noch ein paar andere Motive, die eben im Vietnamkrieg entstanden sind und sehr berühmt geworden sind. Das eine ist der Burning Monk von Malcolm Brown, 1963 entstanden. Das ist sicherlich auch das erste Visual Icon des Vietnamkrieges oder das auch zu Recht unglaublich oft verbreitete Bild vom Saigon-Shooting von Eddie Adams, die Erschießung eines Vietcongs auf offener Straße durch den damaligen Chef der südvietnamesischen Polizei Lo An. Das sind alleine drei Bilder in relativ kurzer Zeit entstanden und das natürlich alles liegt auch daran, weil im Vietnamkrieg die Fotografen und einige wenige Fotografinnen sich sehr frei bewegen konnten und keiner Zensur unterlagen.
Ja, Sie haben jetzt einige genannt, zum Beispiel diese Exekution, der brennende Mönch. Man könnte auch noch zum Beispiel nennen die Toten, die nach dem Massaker von My Lai auf dem Feldweg liegen. Das sind alles Bilder, die eine unglaubliche Härte zeigen, die tatsächlich auch den Tod unmittelbar zeigen. Eigentlich Standards, wenn wir über journalistische oder auch presseethische Standards sprechen, die da gerissen wurden, was würden Sie sagen, dass Menschen im Moment des Todes oder dann als Leichen gezeigt wurden?
Also Standards gerissen ist natürlich mal die Frage, aus welcher Perspektive man es sieht. Nicht? In Deutschland liegen die Schwellen relativ tief. Nicht? Also wir zeigen eigentlich eher Dinge wie direkten Tod oder sehr, sehr massives Grauen relativ selten. Das ist in anderen Ländern anders. Eigentlich fing es mit dem Koreakrieg an. Aus dem Koreakrieg gibt es einige unglaublich harte Bilder. Ja, wirklich schlimme Geschichten, die also in keiner Weise der Fotografie nachstehen, die im Vietnamkrieg gemacht worden sind. Und My Lai ist natürlich ein Grenzfall, weil My Lai wurde ja nicht von einem Fotoreporter fotografiert, sondern von einem amerikanischen Militärfotografen, der die Bilder seiner Privatkamera dann sozusagen auf die Seite geschoben hat und sie später an die Presse weitergegeben hat. Aber natürlich steht das alles auch ein bisschen in der Tradition der grauenvollen Bilder, die die ersten Korrespondenten und Korrespondentinnen aus dem Zweiten Weltkrieg nach Hause brachten von den Konzentrationslagern, nicht? Also beispielsweise Margaret Bourke White oder Lee Miller. Und diese Bilder sind natürlich unglaublich schreckliche Bilder, die uns zutiefst erschüttern. Aber es sind natürlich auch unglaublich wichtige Bilder, denn diese Bilder verbieten jede Lüge des Verbrechens. Und in dieser Tradition stehen natürlich auch oder standen auch die Kolleginnen in Vietnam, die einfach auch die Intention hatten, es ist passiert, also fotografieren wir es. Nicht? Und natürlich hat ja Fotojournalismus und Pressefotografie auch etwas zu tun mit einer sehr spontanen Situation. Das Bild vom Napalm-Mädchen beispielsweise oder Terror of War, wie es in der Pulitzer-Prämierung dann ja auch genannt wurde, wäre fast nicht erschienen wegen einer Regelverletzung. Ja. Aber diese Regelverletzung war jetzt nicht die Härte des Bildes, sondern es war die Nacktheit. Ja. Der Fotograf, der das Bild gemacht hat, Nick Wood, der arbeitete für die amerikanische Nachrichtenagentur Associated Press, AP, und diese Agentur hatte zu der Zeit die Rule, no frontal nudity, keine Nacktheit von vorne. Und als Nick Wood mit dem Bild in die Redaktion zurückkehrte, irgendwann am Mittag des 8. Juni 1972, da sortierte der diensthabende Bildredakteur Carl Robinson das Bild sofort aus und sagte, no, das ist ein tolles Bild, aber wir können es nicht bringen. Aber andere sahen das anders. Die Kollegen in der Redaktion in Saigon, immerhin waren zu dieser Zeit bei AP in Saigon fast 30 Leute beschäftigt. Die Kolleginnen und Kollegen sahen das deutlich anders. Das kannst du nicht machen, das ist ein unglaubliches Bild. Und dann wurde der Fotochef geholt, der war nämlich gerade in der Mittagspause. Horst Faas, auch eine legendäre Figur, der auch sogar zwei Pulitzerpreise bekommen hat. Und Horst Faas hat dieses Bild gesehen und dann hat er den berühmten Satz später sich selbst zitierend gesagt, this is a icon of photography for all times. Das ist eine Ikone für alle Zeiten. Nicht? Jetzt ist es 50 Jahre her und es ist immer noch ein Icon. Sie sehen es in jeder Retrospektive über diesen schrecklichen Krieg. Sie sehen es in jedem Buch über Kriegsfotografie. Es ist unabdingbar. Es ist in gewisser Weise der Primus inter pares der Kriegsfotografie. Nicht?
Primus inter pares der Kriegsfotografie, zumindest eines der bekanntesten Kriegsbilder überhaupt. Und Herr Ebert, Sie haben gerade schon angesprochen, unter welchen Umständen das Bild dann veröffentlicht wurde. Und dass es eigentlich erst gar nicht veröffentlicht werden sollte. Unter anderem darüber hat mein Kollege Michael Borgers in der vergangenen Woche gesprochen, in der AP-Zentrale in Manhattan mit dem Leiter des Bildarchivs von Associated Press, mit Steve Sciacci.
AP, it's the largest news agency.
Associated Press gilt als die größte Nachrichtenagentur der Welt. Welche Rolle spielt das Foto des Napalm-Mädchens in der Geschichte von AP und allgemein in der Kriegsfotografie?
In the history of AP and war photography.
Well, I think the Napalm Girl picture is.
Nun, ich denke, das Bild des Napalm-Mädchens steht in einer langen Reihe von Bildern, die mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurden und die wir hier haben. Beispielsweise Joe Rosenthals Flaggenhissung in Iwo Jima von 1945 oder die Aufnahme der Explosion der Hindenburg. Sehen Sie all diese Kästchen mit PZ darauf? Das bedeutet Pulitzerpreis. All these boxes with PZ on it means
Pulitzer. Schauen wir zurück auf die Zeit vor 50 Jahren, als das Bild des Napalm-Mädchens veröffentlicht wurde. Warum ist es ein so ikonisches Bild geworden?
Als das Bild in den Zeitungen erschien, machte es den Schrecken des Krieges deutlich. Es zeigte, dass Kinder getötet wurden. Ich glaube, das war zu viel für die amerikanische Öffentlichkeit. Und das war sozusagen der Zeitpunkt, an dem die Unterstützung für den Vietnamkrieg hier in den USA zu schwinden begann. Es hatte zwar schon seit 1964 Proteste gegeben, aber dieses Bild gilt als Wendepunkt, als das Ende des Krieges für die USA.
This image is kind of considered the turning point of, you know, of the war, the end of the war, basically, for the US, you know.
Ist es das, wofür Pressefotografie und Kriegsfotografie gedacht sind? Um der Öffentlichkeit die Augen zu öffnen für das, was vor sich geht in der Welt?
Hoffentlich ja. Das ist es, was wir versuchen. Und es gelingt uns immer wieder auf beeindruckende Art und Weise, wie die vielen anderen Pulitzer-Preisträger zeigen.
Das Bild wurde wegen seiner Nacktheit beinahe nicht veröffentlicht. Heute diskutieren wir wieder die Frage, welche Bilder Medien zeigen dürfen und welche nicht. Wie sehen Sie das?
Nun, ich denke, wir sollten Gewalt oder Nacktheit nicht um ihrer selbst willen zeigen. Wir sollten sie nur dann zeigen, wenn es für das Bild oder die Geschichte relevant ist. Wir stellen in dem Fall die Bilder zur Verfügung, warnen die Medien aber vorab. Und die können das dann auch tun, sollten am Ende aber dann auch die Bilder veröffentlichen, eben dann, wenn sie zur Geschichte passen.
Wechseln wir zur Gegenwart, zum Krieg in der Ukraine. Ich habe ein Bild Ihres Cheffotografen, Emilio Morinati, gesehen. Es zeigt eine Frau und ihr Kind. Beide haben Teile ihrer Beine verloren. Es ist ein sehr beeindruckendes Bild, das mich an das des Napalm-Mädchens erinnert hat, weil es für die Grausamkeit und all das steht, was gerade in diesem Krieg passiert. Aber ich frage mich, wird es auch eines Tages eine solche Ikone sein? Oder ist die Zeit der ikonischen Bilder einfach vorbei?
Do you think it's such a story would still be possible?
Oh yes, you know. Well, if I didn't believe that there.
Oh ja, wenn ich nicht glauben würde, dass es noch ikonische Bilder geben wird, würde ich wohl nicht mehr hier arbeiten. Ich weiß, dass es heutzutage eine wahre Bilderflut gibt. Es ist nicht mehr so wie 1972, als das Napalm-Mädchen aufgenommen wurde. Und wir vielleicht 100 Bilder pro Monat übermittelt haben. Heute sind es Tausende von Bildern pro Tag. Da kann schon mal etwas verloren gehen. Aber wir haben Leute, die all diese Bilder im Auge behalten und dafür sorgen, dass die wichtigen Bilder sicher sind und gesehen werden. Wir haben Leute, die nur dafür sorgen, unser Material bei Fotowettbewerben auf der ganzen Welt einzureichen. Auf diesen Wettbewerben entscheidet sich dann, ob ein Bild zur Ikone werden kann oder auch nicht.
That's probably where it's gonna, an image is gonna like become very popular or iconic or not, you know.
How has this thing changed?
Wie hat diese Erfindung hier Ihren Beruf und die Fotografie im Allgemeinen verändert? Das Smartphone, mit dem ich jetzt das Interview auch führe. Und dass es fast jedem ermöglicht, Zeuge von Ereignissen zu werden und sie selbst zu veröffentlichen, so dass ein Bild vielleicht 1 Million Mal gesehen werden kann, ohne dass ein Journalist als Gatekeeper fungiert. Was ist Ihre Meinung dazu? Ist Journalismus noch notwendig?
Without the gatekeeper journalism, what's your perspective on that development? Is journalism still necessary?
Oh, ich glaube fest daran, dass Journalismus immer noch notwendig ist, obwohl es jetzt Heerscharen von Leuten gibt, die mit Smartphones Fotos machen. Man kann Glück haben und irgendwo mit seinem Smartphone sein und etwas aufnehmen. Aber nicht alle haben beispielsweise den Zugang zu bestimmten Ereignissen, wie etwa einem Kriegsgebiet, zu Sportveranstaltungen oder politischen Veranstaltungen. Genau dort brauchen wir noch immer Journalisten.
You know, that's why we need them, you know, credentialed journalists.
We need them, and then back to my thought with Nick Utt being at the right time at the right place. But
Nick Utt war ein professioneller Journalist und er war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber trotzdem haben die Ereignisse von 9/11, die hier gleich gegenüber dem AP-Hauptquartier stattgefunden haben, haben die nicht alles verändert, indem normale Leute dort waren und die mit ihren eigenen Digitalkameras Bilder gemacht haben?
Yeah. True. Yeah, a lot of the 9/11 was.
Ja, es stimmt. Viele der berühmten Fotos von 9/11 wurden von normalen Bürgern gemacht. denen wir daraufhin ihre Negative abgekauft haben. Man darf nicht vergessen, die Leute haben damals noch viel mehr analog fotografiert als heute. Da war zum Beispiel eine Frau namens Carmen Taylor. Sie war die einzige Person, die ich kenne, der ein Foto gelungen ist, genau in dem Moment, als das Flugzeug in das Gebäude geflogen ist. Sie nahm es mit einer dieser billigen Wegwerfkameras auf und sie befand sich auf einem Boot, als sie die Aufnahme machte.
50 Jahre Napalm-Mädchen. Wie werden Sie, wie wird AP dieses Datum begehen? Werden Sie es feiern? Oder ist es jetzt eigenartig für Sie, dass Journalisten wie ich nach so etwas fragen?
Nein, das beweist nur, wie wichtig das Bild von Nick ist. Ich denke, wir werden an dem Tag stolz zurückschauen. Als das Foto der Hissung der Flagge von Iwo Jima 50 Jahre alt wurde, haben wir das auch gefeiert. Und ich bin mir sicher, dass wir auch weiterhin solche ikonischen Bilder feiern werden. Auch weniger ernste Bilder, wie etwa das vom ersten Fernsehauftritt der Beatles in Amerika. Aber vor allem natürlich Ikonen wie Eddie Adams' Bild einer Hinrichtung in Saigon oder das aus der Zeit der Bürgerrechtsbewegung 1963 in Birmingham. Ein sehr berühmtes Bild. Das zeigt, wie ein Polizeihund einen jungen Schwarzen angreift. Das haben wir letztes Jahr gefeiert und viele Zeitungen haben es erneut gezeigt.
And the anniversary for that was last year, and we did, the picture did appear in a lot of newspapers again.
Michael Borgers hat mit Steve Sciacci gesprochen, dem Leiter des Bildarchivs von Associated Press in New York. Und ich habe die Gelegenheit, weiterhin mit Michael Ebert zu sprechen. Michael Ebert, Fotograf im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Fotografie und aktuell befasst mit einer Ausstellung über das Bild Napalm Girl, das ja offiziell den Titel Terror of War trägt. Herr Ebert, Sie haben eben schon erwähnt, der Fotograf Nick Ut hat dieses Bild geschossen. Das Mädchen, das zu sehen ist, heißt Kim Puk, eine Frau, die heute Ende 50 ist, die in Kanada lebt. Man weiß, was diesem Bild vorausgegangen ist, kennt die Anwesenden, weiß auch, welche Fotografen sonst vor Ort waren. Warum ist so viel über dieses Bild und über die Hintergründe bekannt?
Das hat natürlich liegt vor allem daran, weil dieses Foto sich unglaublich schnell verbreitet hat. Dieses Foto ist am 8. Juni 1972 entstanden und bereits am nächsten Tag durch die positiven Gewinne der Zeitverschiebung zwischen Saigon und New York war es auf dem Titel der New York Times. Und wenn man auf dem Titel der New York Times mit einem Bild zu finden ist, dann ist das sozusagen Pulitzerpreisverdächtig, weil das ganz häufig passiert, dass Bilder eben, die auf dem Titel der New York Times erscheinen, später dann auch mal den Pulitzerpreis kriegen. Und danach ist das um die Welt gegangen. Also heute würde man sagen, glaube ich, viral ist es gegangen. Aber damals war das ja noch mit Drucken und so weiter und allen Schikanen. Und aber es ist um die Welt gegangen. Und direkt im folgenden Jahr, da kriegte Nick Ut den Pulitzerpreis. Das ist der Oscar des Journalismus und wenn Sie den kriegen, ändert sich auch viel für das Leben des Menschen, der so ein Bild gemacht hat, weil er wird nämlich also sofort eine Vorzeigefigur, auch für die Agentur, für die er arbeitet und so weiter und so weiter. Und dann bekam er auch noch im gleichen Jahr WordPress-Foto, was extrem selten ist, dass eine Fotografin oder ein Fotograf diese beiden Preise in einem Jahr zusammen bekommt.
Aber Nick Ut war ja nicht der einzige Fotograf vor Ort, oder?
Nein, das meine ich. Das ist auch häufig der Fall und ganz witzig ist auch die Geschichte in dem Zusammenhang, dass auch die Kollegen vom Fernsehen dabei waren. Nicht? Und das ist ja etwas, was ich so auch in meiner Arbeit immer wieder festgestellt habe. Die modernen Icons, die wir so kennen, ja, diese ganz, ganz großen Fotos, nicht? Die explodierende Hindenburg in Lakehurst. Ja? Marilyn Monroe steht auf dem Rost eines U-Bahn-Schachtes und hat ein wehendes weißes Kleid. Ja? Bei dem überwiegenden Teil der modernen ikonischen Bilder, die so ab den 1930er Jahren entstanden sind, da haben wir in der Tat auch einen Film. Ja? Und beim Napalm-Mädchen haben wir sogar zwei Filme. Und das Material, das sehen Sie in jeder Reportage über den Vietnamkrieg, meistens im Vorspann, ja kurz eingeschnitten, die laufende Kim Puk, die so in die Kamera guckt. Nicht? Es ist ein filmisches Icon.
Interessant ist aber trotzdem, dass eben ja, dieses Bild, ja, dieses Foto, ja, so besonders ist. Obwohl, ja, man ja eigentlich glauben
noch
könnte...
Noch andere Fotografen dabei waren.
Und andere Fotografen, ja, ja, dabei waren. Also, ja, eigentlich könnte, ja, man ja glauben, gerade bei einer, wenn eine Vielzahl von Medien existieren über dieselbe Szene, dass sozusagen der... Ja, Zauber ist in diesem Zusammenhang das falsche Wort, aber dass das Besondere dieses Momentes, was eigentlich nur in einem Foto gebündelt ist, hier gar nicht zutrifft. Es gibt viele Perspektiven, ja, eigentlich.
Völlig richtig. Es gibt ungefähr, ich würde mal sagen, 70 Bilder von diesem ganzen Ereignis, ja, denn es ging alles unglaublich schnell. Wir müssen wirklich sagen, dass das alles, was wir an Bildern sehen, beispielsweise von dem sehr bekannten amerikanischen Fotografen David Burnett, nicht, also wirklich einer der ganz großen Fotojournalisten des 20. Jahrhunderts, ja, ein ganz toller Fotograf. Und der war zufällig auf dieser Straße, ja, weil er mit seinem Kollegen Fox Butterfield von der New York Times, ein Textkollege, einfach auf dem Rückweg einer Reportage war und er an der Straßensperre da hängen blieb. Ja. Und David Burnett ist wirklich ein echter, toller Profi. Aber in dem Moment, wo Kim Puck und die anderen Kinder auf die Straße liefen, die kamen seitwärts von einem Feld, da war er schon auf dem Weg in den Ort. Ja, und er hat das nicht fotografieren können. Er hat es dann sozusagen instinktiv mitbekommen, hat sich umgedreht und mit einem Teleobjektiv noch ein, zwei Fotos gemacht von der Kim Puck, wie sie dann auf die anderen Reporter zuläuft. Und dann hat er gedreht und ist natürlich dahin gegangen, wo die größte Action in dem Moment war, nämlich da, wo die Kinder waren. Aber er kam zu spät, ja. Und der Fotograf, der direkt neben Nick Ut gestanden hat, wirklich fast Schulter an Schulter auf dieser Straße. Das war ein vietnamesischer Kollege, ein junger Fotograf, Hong Van Dan, den wir leider nicht mehr finden, auch weil es mit der Recherche in Vietnam nicht so ganz einfach ist. Aber Hong Van Dan, der war vielleicht gerade mal Anfang 20, ja, der arbeitete als Stringer, als freier Fotograf für UPI und auch manchmal für Associated Press. Ja, und Hong Van Dan machte ein einziges Bild, als das Mädchen auf die Straße kam, was gänzlich unspektakulär ist, dieses Foto, ja. Und danach war sein Film voll. Nicht, danach war sein Film voll. Und er musste.
Solche Zufälle prägen dann auch die Fotogeschichte.
Das ist genau das ist es, nicht? Und dann steht einen Meter weiter Nick Ut, nicht? Und die Kim läuft ihm entgegen und macht diese unglaubliche Handbewegung. Diese beiden Arme, die sie wegstreckt, ja, und sich zeigt so, nicht, in dieser Verletzlichkeit, auch in dieser Verletztheit und Verletzlichkeit, ja. Und dieses Mädchen sieht in diese Kamera praktisch, ja. Und es ist einfach, natürlich hat dieses Bild auch etwas Sakrales. Jesus am Kreuz ist nackt, ja. Kim ist nackt, ja. Sie hat diese ausgestreckten Arme, die uns natürlich auch in gewisser Weise an diese Kreuzigungsszene zumindest erinnern, ja, vom Bildaufbau her, ja. Und es erinnert vielleicht auch ein bisschen an den Schrei von Edvard Munch, diese Situation. Das sind natürlich Bildmuster, die in einer Unmittelbarkeit funktionieren, aber es ist so.
Und man sieht ja auch, klar, sie ist im Mittelpunkt dieses Fotos, ja, aber man sieht eben auch die anderen Kinder drumherum,
ja,
einen Jungen, der auch mit weinend verzerrtem Gesicht, ja, vorne, ja, im Vordergrund, ja, steht, also.
Ja, ja. Dieser Junge, der ist scheinbar unverletzt, aber der hat einen Napalmspritzer im Auge und er blindet auch deswegen auf einem Auge, nicht? Und das ist einfach wirklich eine schreckliche Situation. Und natürlich hat dieses Bild in seiner, sowohl im Aufbau als auch in der Gruppierung der Menschen, hat es etwas völlig Zeitloses. Ja. Mhm. Und das ist vielleicht auch etwas ganz, ganz Wichtiges, dass die ganz, ganz großen Kriegsbilder, die wir kennen, ja, die gelten eigentlich für jeden Krieg. Ja, der Falling Soldier von Robert Capa, ja, Raising the Flag on Mount Suribachi von Joe Rosenthal. Das sind Fotografien, die können in jedem Krieg sein. Die können in Flandern sein, die können in der Ukraine sein, die können in Vietnam sein. Und dieser, ja, ich will das nicht zu pathetisch sagen, aber dieser Ewigkeitsanspruch, ja, dieser Bilder, der gibt ihnen natürlich auch nochmal etwas sehr extrem lange Wirkendes. Mhm.
Jetzt haben Sie schon einige Aspekte angesprochen, was dann ein wirklich herausragendes Foto auch auszeichnet. Darüber sprechen wir gleich weiter. Zunächst einmal möchten wir in dieser Sendung aber auch noch auf Kriegsfotografie heute zu sprechen kommen. Und deswegen hören wir jetzt ein Gespräch, das ich geführt habe mit der Fotografin Sonja Winterberg. Sie hat eine sehr prominente Kriegsfotografin unserer Zeit begleitet, nämlich Anja Niedringhaus, die 2014 bei ihrer Arbeit in Afghanistan getötet wurde. Sonja Winterberg kannte Anja Niedringhaus gut, hat später auch eine Ausstellung retrospektiv über ihre Arbeit in Köln gezeigt. Und sie habe ich, weil das heute Thema unserer Sendung ist, auch auf das Foto Napalm Girl angesprochen. Was macht dieses Bild besonders?
Nun gut, es ist eben symbolisch und damit auch gültig bis heute dafür, was Krieg bedeutet. Und dadurch, dass diese Kinder auch in ihrer kompletten Nacktheit und Unschuldigkeit uns da entgegenlaufen, glaube ich, berührt es die Menschen eben auch so sehr, weil es eben deutlich macht, sie sind ungeschützt, sie sind unschuldig. Ja, das sind genau diese Horroraufnahmen, die im Alltag des Krieges entstehen, die wir aber nur sehr selten zu sehen bekommen. In dem Moment war das, glaube ich, ein Bild, was nicht nur die amerikanische Seele und die Weltseele, sage ich mal, im Großen und Ganzen getroffen hat, sondern das ist eben ein Bild, was unglaublich zugänglich war für jeden, egal wo er politisch stand, aus welcher Kultur er kam. Und das ist es eigentlich bis heute geblieben.
Kann man also sagen, Fotos, die wirklich unmittelbar, authentisch Menschen zeigen, das sind die, die emotional bewegen?
Oh, das ist ein schwieriges Thema in Zeiten von Instagram und digitalen sozialen Medien. Ich würde es nicht grundsätzlich sagen. Ich denke, es ist immer wichtig, dass diese Fotos gut kuratiert sind. Das heißt, dass sie auch ausgewählt sind, dass wir wissen, es sind authentische Fotos. Aber grundsätzlich schon, ja, gute Fotografie, guter Fotojournalismus ist essentiell, um den Menschen zu vermitteln, wie die Realität ist, in der sie selber nicht leben.
Kriegsfotografinnen und Fotografen oder Menschen, die in Kriegs- und Krisengebieten unterwegs sind. Wenn wir über die Gefahren dieses Berufes sprechen, dann ist es natürlich ganz naheliegend, dass es gefährlich ist, in einer Kriegsregion unterwegs zu sein. Ich habe mich gefragt, ist das Schwierige eigentlich, dass man gerade in diesem unter diesen Bedingungen ganz oft einfach mit Unsicherheit zu tun hat, dass man nicht planen kann?
Das glaube ich nicht, weil das ist ja auch so ein bisschen was, was diesen Beruf erträglich und spannend macht, dass man das Gefühl hat, etwas zu tun, was wichtig ist. Und die Unplanbarkeit ist quasi das Lebenselixier in diesen Regionen. Also das ist, glaube ich, nicht nur negativ, sondern das hat auch was damit zu tun, dass jeder Tag anders ist und dass es nicht immer, ja, so wie ein Bürojob von 9 bis 17 Uhr planbar ist.
Wenn man sich vorstellt, wie die Arbeit ist in den Krisengebieten oder beziehungsweise wenn man auch die Bilder sich anschaut, ganz oft sind Menschen zu sehen, sei es eben bei dem besagten Bild The Terror of War, sei es aber auch bei vielen anderen, die einfach den Kriegsalltag zeigen. Ich frage mich, wie ist der Umgang gerade mit den porträtierten Menschen, wenn man wirklich auch in Kontakt kommt mit denen, die immer Gewalt und Schrecken ausgesetzt sind?
Also ich denke, das ist an diesem Bild besonders gut deutlich. Nick Ut hat das Foto zuerst gemacht, aber er hat dann eben auch mit den Kollegen den Opfern geholfen und sie ins Krankenhaus gebracht. Und das haben wir eben immer wieder in solchen Situationen. Natürlich müssen Fotojournalisten erstmal ihrer Arbeit nachgehen. Und trotzdem habe ich es eigentlich nie erlebt, dass es den Kolleginnen und Kollegen egal gewesen wäre, wie es den Menschen geht, die sie da porträtieren. Da ist auch ganz viel Humanität und einfach das, was wir instinktiv machen würden. Natürlich nicht in dem Maße, dass man sagen kann, dass das irgendwie eine Arbeit von professionellen Helfern ersetzt. Das sicher nicht.
Wie würden Sie Ihre Erfahrungen schildern, wenn wir über Krisengebiete, über Kriegsgebiete sprechen? Ihre Erfahrungen zum Beispiel, haben Sie Hinterbliebene in Srebrenica fotografiert oder Flüchtlinge, die nach Afghanistan zurückgekehrt sind?
Ja, also meine Arbeit konzentrierte sich eher auf die Kriegsfolgen, sprich wenn die Kriegshandlungen vorbei waren, weil das dann in der Regel eben auch ist, wenn die Tagespresse oder die Medien vor Ort an Kriegsschauplätzen nicht mehr so präsent sind. Und das finde ich eigentlich auch eine wichtige Zeit, die oft nicht wirklich Beachtung findet. Wie werden die Menschen vor Ort eigentlich mit dem Erlebten und mit dem Kriegsgeschehen dann fertig? Und da ist dann oft auch viel Hoffnung dabei natürlich. Also man merkt eben, der Frieden kommt wieder, die Menschen sind hoffnungsvoll, sie planen für die Zukunft, sie bauen Häuser. Und trotzdem ist es auch schwer, weil man oft so diese Vergeblichkeit sieht. Und eigentlich, wie zum Beispiel in Afghanistan, wo ich noch bis 2018 unterwegs war, es einfach absehbar war, dass es nicht ewig so weitergehen würde, sondern dass irgendwann wieder der nächste Konflikt kommt. Übrigens auch im Nahen Osten oder auf dem Balkan, wenn Sie jetzt von Srebrenica sprechen. Das sind immer Konflikte, die irgendwie unterschwellig weiter schwelen und die häufig nicht komplett gelöst werden.
Sie haben jetzt erklärt, dass Sie ganz oft dann fotografiert haben, wenn der eigentliche Krieg, der Konflikt, sich zumindest ein bisschen runtergedämmt hat sozusagen. Eine Kollegin von Ihnen, Anja Niedringhaus, die war oft wirklich im Kriegsgeschehen drin. Letztendlich hat sie das Leben gekostet. 2014 ist sie in Afghanistan getötet worden und Sie haben ihr Leben begleitet bzw. auch kuratiert in einer Ausstellung, die in Köln zu sehen war. Anja Niedringhaus hat für sich selbst, habe ich in dem Kontext gelesen, den Begriff Kriegsfotografin abgelehnt. Warum?
Anja Niedringhaus hat für sich den Begriff der Kriegsfotografin abgelehnt, weil ihr tatsächlich die Verherrlichung von Krieg zutiefst zuwider war. Sie wollte den Menschen den Krieg zeigen, damit sie vielleicht auch ein Stück weiter dazu motiviert werden, Kriege zu verhindern und die Schrecken des Krieges zu verstehen, dass sie im Prinzip einfach auf den Menschen und auf die Menschen, auf unschuldige Zivilisten im Prinzip eine Auswirkung hat, die wir eigentlich nicht überblicken können.
Wie schafft man das, das zu vermeiden, dass Kriegsfotografie auch ein Stück weit, um dieses Wort nochmal zu benutzen, Verherrlichung wird?
Also was ich ganz interessant fand, wenn man die Fotos von Anja Niedringhaus anschaut, die oft an Orten war, an denen auch andere Kollegen waren, dann sieht man, dass sie einen anderen Standpunkt einnimmt. Also wenn viele der Kollegen in eine Richtung fotografiert haben, dann hat sie oft in die entgegengesetzte Richtung fotografiert. Und es bedeutet eben, zum Beispiel hat sie eben die Zivilisten statt der Soldaten gezeigt. Oder sie hat die Soldaten gezeigt statt der Zivilisten, wenn es eben gerade andersrum gemacht wurde oder der Fokus darauf lag. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass ihre Fotos eben durch dieses Anderssein auch häufiger geschafft haben, auf die Titelseiten zu kommen. Ich denke, dass das Zeigen des Humanitären, des Menschen, wie er tatsächlich ist und wie er Dinge erlebt, dass das im Vordergrund für Anja stand, dass sie die jungen Soldaten zeigte, die eben unschuldig in so einen Krieg kommen und tatsächlich noch ihren G.I. Joe, die kleine Plastikpuppe im Rucksack dabei haben, dass sie Mütter zeigt, die Kinder auf dem Arm retten, wenn sie fliehen. Und dann einfach diese Mühen, die sie haben, wenn sie dann 10-12 Stunden durch die Wüste laufen. Das sind Dinge, die man in der Kriegsfotografie zum Beispiel eben der 70er Jahre mit Ausnahme zum Beispiel bei Horst Faas oder auch bei Nikut kaum gesehen hat. Und das wurde eben so zu ihrem, eigentlich zu ihrem Stilelement, die andere Seite des Krieges zu zeigen.
Sonja Winterberg, die Fotografin, Journalistin und Autorin ist und noch bis Oktober Stadtschreiberin in Klaipėda, dem früheren Memel in Litauen. Von dort war ich mit ihr verbunden für diese Interviewaufzeichnung. Und ich knüpfe nochmal an mit meinem Gesprächsgast Michael Ebert bei dem Thema: Was zeichnet ein großes Bild aus? Sie haben eben schon ein paar Aspekte genannt, zum Beispiel Anklänge an christliche Ikonografie, wenn man an das Kreuz, an die Kreuzigungsszene denkt, dass es etwas Universelles hat, dass es wirklich in jedem Krieg vorkommen kann. Was würden Sie sagen, was ist der Punkt, an dem man wirklich auch beurteilen kann, das ist ein großes Kriegsfoto?
Also sicherlich ein relativ einfacher Bildaufbau, eine schnelle Verständlichkeit, etwas, man muss es sehen und begreifen. Ja, wenn Bilder kompliziert sind oder, wenn man es mal extrem formuliert, Wimmelbilder sind, dann wird es schwierig für so ein Bild, es sei denn, es hat eine grafische Wirkung. Ja. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist schon dieses schnell Erfassbare, und möglicherweise auch das eben Allgemeingültige. Nicht? Mhm. Der Joe Rosenthal, der dieses Foto in Iwo Jima geschossen hat, Raising the Flag on Mount Suribachi, auch ein ganz eindrucksvolles, ein sehr heroisches Bild, muss man sagen. Ein heroisches Bild, wie Amerikaner das Sternenbanner also zum ersten Mal in heiliger japanischer Muttererde aufpflanzen, also auch für die Amerika, das ist ein ganz unglaublich wichtiges Bild. Ja, unglaublich. Auch in der amerikanischen Alltagskultur, es gibt kaum ein Bild, was so in der Alltagskultur sich wiederfindet wie Raising the Flag. Ja. Da gibt es das riesige Marines Memorial Denkmal.
Wo genau diese Szene abgebildet ist.
Absolut, diese Szene in Bronze ist das größte Bronzedenkmal der Welt, ist es nach einem Foto empfunden. Nicht? Und als der Joe Rosenthal das Foto machte, Da stand ein Kameramann neben ihm. Ja, Bill Genners, der leider im Verlauf der Kämpfe gefallen ist, bevor er seinen eigenen Film sehen konnte. Und da fragte der Bill Genners ihn, hast du es? Und dann hat Joe Rosenthal gesagt, ich weiß es nicht, ich hätte gerne ihre Gesichter drauf gehabt. Und hier irrt der Autor, denn genau, dass wir diese Gesichter nicht sehen, dass das sozusagen diese Jungs, die diese Fahne da pflanzen, ja, und
das könnte jeder sein.
Das könnte jeder GI sein, jeder Soldat sein, ja sogar. Mhm. Ja, es ist ein Bild des Sieges, aber es ist ein allgemeingültiges Bild des Sieges.
Michael Ebert, Sie haben jetzt eine Ausstellung konzipiert über dieses weltbekannte Foto, Napalmmädchen. Das Napalm Girl, auf ja, was auch vielleicht für neue Erkenntnisse sind Sie dabei gestoßen?
Also das Bild ist ja etwas, mit dem ich mich schon einfach lange beschäftige. Zum einen interessiere ich mich für ikonische Bilder, weil alle immer denken, ikonische Bilder sind zu komplett erschöpft, da gibt es gar nichts Neues mehr. Und das ist mitnichten der Fall. Gerade ikonische Bilder, da denken alle, sie sind gut erforscht, aber sie sind es eigentlich oft eben nicht. Da gibt es viele Beispiele für. Und ich habe natürlich zu den Napalmmädchen einen ganz intensiven Zugang, weil ich nach Deutschland geholt habe den Nachlass von Horst Faas, der eben der Fotochef von AP in Saigon war und der eben auch der Verantwortliche war, der dieses Bild durchgesetzt hat, entgegen der Rules. Und in diesem Nachlass findet sich natürlich auch eine Menge Material über das Napalmmädchen. Und Horst, der wollte immer ein Buch darüber schreiben. Und hat das aber nicht mehr geschafft. Er starb halt 2012. Und natürlich, klar, ich hatte diesen unmittelbaren Zugang und habe dann auch sehr schnell den Nick Ut kennengelernt und auch Kim Puck kennengelernt. Und wir sind auch in regelmäßigen Kontakt. Ich habe David Burnett kennengelernt. Ich habe eigentlich wirklich versucht, auch alle Leute ausfindig zu machen, die an diesem Mittag in Trang Bang waren, als das Foto entstand. Und das ist sehr, sehr spannend. Und das ist auch das, ich hätte fast gesagt, Sinnliche dabei, sich mit einer Art von Fotoforensik zu beschäftigen. Weil ich kann nämlich die Bilder an die Wand hängen und das ist das Bild von Nick Ut und das ist das Bild von David Burnett und das ist das Bild von Hong Van Dam und da ist Kim Puck 20 Zentimeter weiter und ich habe den Film von ITN und ich habe die Fragmente des Films von NBC und plötzlich setzt sich ein riesiges Puzzle zusammen, das wirklich alle Zeugen nachprüfbar macht, nicht die sagen, aber der war ja gar nicht dabei oder der war nicht dabei. Es ist wirklich toll.
Das heißt, Sie zeichnen die Geschichte dieses Fotos nach, die Entstehungsgeschichte und die Wirkungsgeschichte.
Absolut, genau.
Was ist zu sehen dann in der Ausstellung?
Furchtbar viele Bilder, sehr, sehr viele Bilder. Das fängt an bei der Familiengeschichte von Nick Ut. Ja. Wir zeigen aber auch ein bisschen von der Karriere von Horst Faas, ja, der mit 2 Pulitzerpreisen und 2 Robert Capa Awards einer der höchst dekoriertesten Kriegsfotografen überhaupt ist. Nicht? Und wir zeigen aber auch etwas von der Medienlandschaft im Saigon dieses Vietnamkrieges. Nicht? Das, was wir dann vielleicht aus den Kriegsfilmen kennen von Francis Ford Coppola oder Oliver Stone, nicht? Diese riesige Reportermeute, die über diesen Krieg berichtet hat, aber eben auch natürlich diesen Krieg auch beeinflusst hat, nicht? Wir zeigen ja sogar ein Flak Jacket aus dem Vietnamkrieg, nicht die Splitterschutzweste, die Fotografen tunlichst getragen haben, wie die anderen Soldaten das auch getan haben oder die Soldaten das getan haben, nicht? Wir zeigen auch zeitgenössische Fotoapparate und das, was mich besonders erfreut, wir zeigen auch ein bisschen Nachrichtentechnikgeschichte. Damals konnte man Fotos nicht auf Knopfdruck irgendwo im Dutzend als E-Mail an Hannah verschicken, sondern sie wurden kompliziert mit Bildsendern, ja, die so 14 Kilo wogen, ja, so viel kosten wie ein Mittelklassewagen. Und dann wurden sie entweder per Funk oder per Fototelegrafie über die Leitungen übertragen. Und das dauerte pro Foto, sage und schreibe, 12 Minuten. Und genauso einen Fotosender, wie er in Vietnam verwendet worden ist, den haben wir auch in der Ausstellung. Ja, ein ganz seltenes Gerät. Aber eben auch die Geschichte dieses Fotos, natürlich auch die Rezeptionsgeschichte. Wir zeigen Veröffentlichungen, ja. Und das geht hin bis zu der Rezeption, über die wir dann uns geflissentlich diskutierend streiten können, von Banksy, die dann das Napalmmädchen zusammen mit Ronald McDonald und Mickey Mouse in eine Sprühcollage bringt, nicht? Also dieses Bild hat in der Tat bewegt und dieses Bewegende, das wollen wir in der Ausstellung gerne versuchen rüberzubringen und transparent zu machen.
Michael Ebert, Sie sind Fotograf im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Fotografie und Sie sind auch Dozent für Fotografie. Bevor ich Sie gleich frage, ob man so etwas lernen kann, um auch nochmal auf diesen Moment zu sprechen zu kommen, kann man so etwas inszenieren, wenn man an diese aufgepflanzte Flagge denkt? Auch natürlich das Bild des Napalmmädchens. Bei der aufgepflanzten Flagge habe ich nämlich gerade gedacht, es gibt ja ein ähnliches Bild aus Berlin von Sowjetsoldaten, die auf dem Reichstag stehen. Das ist meines Wissens nach inszeniert worden. Also kann man so etwas auch inszenieren, so eine Ikone?
Ja, das will ich jetzt nicht ausschließen. Also bei Jewgeni Chaldejs Bild vom Reichstag ist das ja so. Dieses Bild ist in jedem Schulbuch. Ja, der Jewgeni Chaldej, der hat das auch nie bestritten, dass er das inszeniert hat. Der ist extra wegen, der war ja bei TASS als Fotojournalist und der ist extra für dieses Bild nach Berlin geschickt worden mit ein paar roten Fahnen im Koffer. Und dann ist er vom Flughafen zum Reichstag, hat er sich fahren lassen und da standen ein paar Soldaten auf der Treppe des Reichstags. Und dann hat Jewgeni Chaldej gesagt, Jungs, wollt ihr berühmt werden, dann kommt mal mit. Nicht? Mhm. Und so entstand dieses Bild. Und die Geschichte ist auch unbestritten. Nicht?
Es funktioniert auch.
Es funktioniert, ja. Mhm. Bei Joe Rosenthals Bild von Iwo Jima ist es ein bisschen anders. Dieses Bild ist nicht inszeniert. Es wurde nur immer behauptet, es sei inszeniert. Das Problem war, es ist nicht die erste Fahne gewesen, die gehisst wurde.
Okay.
Sondern diese erste Fahne war eine kleinere Fahne. Und das hat der amerikanische Marineminister vom Hafen aus gesehen, wie dieses Sternenbanner da hochging, nicht? Und alle Schiffe in der Bucht von Suribachi, die haben dann ihre Hörner gezogen, eine ganz pathetische Szene. Und dann hat dieser Marineminister zum Chef des United States Marine Corps gesagt, diese Fahne da oben, das bedeutet 500 Jahre weiteres Marine Corps. Und außerdem muss da aber eine größere Fahne hin. Und die da oben jetzt gehängt ist, die will ich für mein Büro. Und so musste dann ein Platoon Marines wieder auf den Berg steigen mit einer größeren Fahne und die Fahne wurde ausgewechselt. Und das war der Moment, den Rosenthal fotografiert hat. Er hat es nicht gestellt. Ja? Er ist einfach dabei gewesen, wie die Fahne getauscht wurde. Mhm. Und das ist auch dann 14 Tage später im berühmten Live Magazine, das ja auch für uns Fotojournalisten unglaublich wichtig gewesen ist, weil es die Hall of Fame des Fotojournalismus gewesen ist, nicht? Die haben es in einer Ausgabe zwei Wochen danach richtig gestellt und haben gesagt, nein, das Bild ist nicht gestellt, ja, es ist nicht die erste Fahne, sondern es ist der Wechsel. Und da hat der arme Joe Rosenthal sein Leben lang drunter gelitten, weil ihm alle gesagt haben, das Foto ist ja gefaked, das ist ja gestellt, nicht? Aber war es eben nicht.
Das wäre auch noch eine Frage, ob man wirklich von Fälschung, von Fake sprechen kann bei einem gestellten Bild, wenn man es transparent macht, das wäre...
Naja, der berühmte Sternreporter Robert Lebeck hat mal irgendwann gesagt, ich habe nichts gegen gestellte Bilder, wenn man es ihnen ansieht. Mhm. Das ist halt so, nicht? Sehr, sehr viele
Wenn man es transparent macht.
Genau. Eben, ja. Also wenn man über große Kriegsbilder redet, ja, Yalta, nicht, mit Churchill, Stalin und Roosevelt, nicht? Das ist ja, natürlich ist das ein gestelltes Bild, das wissen wir alle. Trotzdem ist es ein Icon des Zweiten Weltkrieges, nicht? Aber ich glaube, wir haben genug ungestellte Bilder in ihrer Kraft, ja, dass wir nicht so viel stellen müssen, ja. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, wenn wir jetzt anfangen, das philosophisch auseinanderzusetzen, wenn ich als Fotograf irgendwo hingehe in ein Kriegsgeschehen und fotografiere, dann bin ich ja sichtbar. Ja, und dann beeinflusse ich ja auch die Szenerie. Alle Medien, die irgendwo sind, beeinflussen die Szenerie, nicht? Und die Fotografen und die Kameraleute, die da auf der Nationalstraße 1 in Trang Bang standen am 8. Juni, als die Kim Puk da so schlimm verletzt kam, die haben natürlich auch in irgendeiner Form beeinflusst, weil sie einfach anwesend waren, nicht? Und vielleicht hat ja in dem Moment, und ich kann das nicht sagen, weil das ist eine reine Spekulation, Kim Puk gesagt, schau hier, das tut weh, ja? Das kann ja sein. Nicht.
Aber damit wären wir bei der Frage, ja. Kann man so etwas lernen? Kann man so ein Gespür für diesen Moment bekommen als Fotograf?
Also ich glaube, das ist natürlich auch eine Sinnesschulung, nicht? Und ich glaube natürlich, zuallererst gilt für die Menschen, die das machen, das alte Pfadfindermotto, allzeit bereit. Das heißt, sie müssen einfach in der Lage sein, nicht ihre Kamera aus der Tasche zu holen.
Und jederzeit am Auslöser sein.
Und zu gucken, habe ich noch eine Karte oder einen Film drin, ja, sondern sie müssen einfach instinktiv ihr Equipment beherrschen. Das ist natürlich jetzt erstmal eine marginale Voraussetzung, ja. Aber irgendwann mal während der Schlesischen Kriege ist Friedrich der Große gefragt worden, Euer Majestät, was erwarten Sie als vorderste Voraussetzung von Ihren Offiziers? Und da hat er gesagt, Fortune. Nicht? Und Fortune ist das Glück, was man sich nimmt, ja. Bereit zu sein und zu sagen, hallo, hier bin ich, nicht? Und ich habe das, da passiert jetzt gleich vielleicht was, ja. Ich fühle das einfach, ja.
Und das gilt auch und insbesondere in Kriegs- und in Krisengebieten.
Das glaube ich auf jeden Fall, nicht? Das gilt aber natürlich auch in allen dynamischen Situationen, Ja, diesen Instinkt zu haben für den, das hat Henri Cartier-Bresson ja mal als den decisive moment beschrieben, wo alles so aufeinander kommt. Ja?
Der entscheidende Moment.
Der entscheidende Moment, mhm. Ja. Und ich will Ihnen sagen, ich habe mal, das ist wirklich spannend. Ich habe ja eben erzählt von dem Raising the Flag, ja, mit der, dass daneben der Bill Genaus stand, der einen Film gemacht hat. Ja, das ist ein ganz kurzes Stück, sogar schon in Farbe. Kodachrom 16 mm war damals ganz neu. Und dann geht die Fahne hoch. Ja, und ich habe mir das Ding 50 Mal angeguckt, ja. Und es ist genau, absolut, der absolute Höhepunkt, wo die Fahne genau auf der richtigen Höhe ist, um dann wieder so in den Stand zu kommen, wo der Joe Rosenthal draufgedrückt hat.
Ja. Das war der entscheidende
Moment. Das war der entscheidende Moment. Und er hat es wirklich, absolut den Höhepunkt der Bewegung erfasst. Und das mit einer 4x5-Inch Pressekamera, die genau einen Schuss hatte.
Und das war auch beim Napalm Girl der entscheidende Moment.
Das ist so anzunehmen, nicht? Also alle anderen Bilder, die ich kenne, sind es absolut nicht. Auch der zweite Schuss von Nick Uth, das Negativ 8, ja, was neben der 7a steht, ist völlig belangloses Bild, ja. Und der David Burnett, der ja nun auch dabei war, der ist am Abend dieses Tages noch in die AP-Redaktion gefahren, um Nicks Bilder zu sehen, nicht? Und hat noch in der Dunkelkammer sich die Bilder angeguckt und hat gesagt, sie waren so unglaublich viel stärker als meine Bilder. Und sie sind einfach auch wirklich dieser Punkt. Und das hat Horst Faas, der Chef eben der Fotoredaktion von AP in Saigon, auch mal irgendwann so formuliert. Der hat gesagt, es ist das perfekteste Nachrichtenfoto, das ich in meiner ganzen 50-jährigen Karriere gesehen habe. Nicht? Ich weiß nicht, ob ich jetzt so weit gehen würde. Es gibt ja eine Menge tolle Fotos. Vor allem gibt es eben aus dieser Hochzeit der Pressefotografie, nicht der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis Anfang der 2000er Jahre, nicht, wo eben auch noch so die klassischen Techniken angewendet worden sind. Nicht? Heute haben wir natürlich eine unglaubliche Bilder-Sinnflut und da würde es wahrscheinlich schwierig, dass ein Bild wie das Napalm-Mädchen sich heute noch durchsetzen könnte. Ja.
Deswegen lassen wir das mal so stehen, das perfekteste Nachrichtenbild der Welt. Der Fotograf Michael Ebert war das im Gespräch über das sogenannte Napalm Girl. Und die Ausstellung, die er konzipiert hat, trägt den Titel Eingebrannt, die Geschichte über ein Foto, das jeder kennt. Zu sehen im Wilhelm-Fabri-Museum Hilden vom 8. Juni bis zum 9. Oktober. Ich danke ganz herzlich Michael Ebert für das Gespräch, ebenso Michael Borgers, der an der Redaktion dieser Sendung beteiligt war. Mein Name ist Sören Brinkmann. Ihnen einen guten Tag.